HR Info Wirtschaft
mit Martin Honecker. Selbst an Tagen starker Kursverluste wird geklatscht an der New Yorker Wall Street, wenn die Closing Bell, die Schlussglocke, ertönt und der Handelstag zu Ende geht. Am Donnerstag dürfte es mehr ein erleichtertes Aufatmen gewesen sein, dass der Handelstag endlich vorbei ist. Es war einer dieser Tage, die als schwarze Börsentage in die Geschichte eingehen. Schwarzer Freitag, schwarzer Montag, schwarzer Donnerstag. Getroffen hat es auch Europa.
12,24% minus, der DAX kracht gestern in die Tiefe. Es war ein schwarzer Donnerstag an der Börse.
Ein Minus von fast 2000 Punkten binnen weniger Minuten.
Die Lebenslinie der Wall Street kennt an diesem Tag nur eine Richtung. Abwärts, abwärts, abwärts.
Weltweit wurden Billionen Euro an Marktwert vernichtet.
Wie viel schlimmer kann es eigentlich noch kommen?
Der stärkste Kursrutsch innerhalb eines Tages seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor 10 Jahren.
Sonny, there's only one word to describe what's happening and that is panic.
Panik. Wenn die Kurse an den Börsen in den Keller rauschen, dann fällt schnell dieses Wort. Panik, das ist laut Duden eine durch eine plötzliche Bedrohung oder Gefahr hervorgerufene übermächtige Angst, die das Denken lähmt und zu kopflosen Reaktionen führt. Ob die Reaktionen an der Börse kopflos sind, ob auch der computergestützte Aktienhandel für Panik anfällig ist und was Kleinanleger jetzt tun oder besser lassen sollten, darüber sprechen wir jetzt bei HR Info Wirtschaft. Sportveranstaltungen, Kongresse, Messen, Tagungen, Hauptversammlungen von Unternehmen, Theater und Konzerte, überhaupt auf alle größeren Veranstaltungen werden wir in nächster Zeit wohl verzichten müssen. Der Grund ist klar, das Coronavirus. Schulen schließen, Rathäuser nehmen keine Termine mehr an. Ganze Länder legen sich aus Angst vor Corona selbst lahm. Und das hat ja auch seinen Sinn. Schließlich ist das Coronavirus ansteckend und breitet sich schnell aus. Aber wo hört die Vernunft auf? Wo fängt die Panik an? Dass wichtige Vorsichtsmaßnahmen Menschen trotzdem massiv verunsichern können, Gabi Beck.
In Tagen von Corona sind alternative Begrüßungsrituale angesagt. Die Ideen reichen von indisch Namaste über freundliches Nicken mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter bis hin zu dem herzlichen Begrüßen von Schuhsohle zu Schuhsohle. Absurde Blüten einer Massenpanik, auf jeden Fall für den ein oder anderen auch als Zurückweisung empfunden.
Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich jemandem die Hand geben wollte und der dann die Hände verschränkt hat und das nicht wollte. Und im ersten Moment findet man das ganz seltsamer.
Sagt der Sozialpsychologe an der Uni Frankfurt, Rolf van Dyck. Die Grenze zwischen vernünftigen Hygieneregeln und absurden Verhaltensweisen bis hin zur Panik ist fließend. Mediziner weisen gebetsmühlenartig darauf hin, dass Covid-19 einer milden Erkältung gleicht, nur in Ausnahmefällen bei kranken Personen eventuell gefährlich werden könnte. Dr. Anthony Waldschock vom Gesundheitsamt Frankfurt.
Wir sollten keine Panik haben. Jeder, der heute einen grippalen Infekt hat, hat höchstwahrscheinlich einen banalen grippalen Infekt. Es ist kein Grund, also ich betone, kein Grund, jetzt jede Symptomatik, die für einen grippalen Infekt spricht, sofort abklären zu lassen. Das könnte unter Umständen doch Covid-19, dieses neue Coronavirus sein. Auf keinen Fall.
Und trotzdem berichten wir Medien tagtäglich über neueste Fälle. Und auch auf den Social-Media-Kanälen sammeln sich mehr oder weniger wahre Gerüchte rund um Corona. Schlechte Nachrichten oder angstmachende Informationen werden von der Öffentlichkeit viel mehr beachtet als positive News, sagt der Sozialpsychologe, das sei in der Natur des Menschen begründet.
Das ist einfach evolutionär in uns drin und überlebenswichtig. Und deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit aktuell auf die schlechten Nachrichten, die uns erreichen, was Corona-Tote angeht.
Und van Dyck schildert, wie sich so eine Negativspirale entwickelt. Auch die Behörden und vor allem die Politik geht auf dieses urmenschliche Bedürfnis ein. In einer Art vorauseilendem Gehorsam ist Aktionismus angesagt. Und so wird etwa panisch nach möglichen Kontaktpersonen gefahndet, wenn irgendwo ein positiv Getesteter entlarvt ist. Auch wenn das logistisch möglicherweise bei steigender Fallzahl bald nicht mehr zu stemmen sein wird.
Ich glaube, das kommt aus einem Gefühl der Angst der Verantwortlichen, lieber keine Fehler zu machen, als zu heftig zu reagieren. Ich halte das für nicht sinnvoll, weil es tatsächlich dazu führen kann, dass Menschen in Panik geraten und das ist nie gut.
Wegen dieser Panik im Bauch begrüßen wir uns dann also nur noch mit den Schuhsohlen oder igeln uns zu Hause ein und kaufen unbegründet massenhaft Vorräte. Dieses Verhalten ist noch zusätzlich ansteckend, denn wir machen am liebsten das, was die anderen machen. Auch dieser Nachahmungseffekt ist urmenschlich, sagt der Professor für Sozialpsychologie Rolf van Dyck.
Wenn wir jetzt beobachten, dass andere etwas machen, was eigentlich irrational ist, dann gibt es auch Nachahmungseffekte, die dazu führen, dass das vermeintlich Irrationale dann zur Norm wird und dazu führt, dass wir alle Dinge machen, die, wenn man mal dann zwei Schritte zurücktreten würde und es nüchterner analysieren würde, fast lächerlich sind. Also die Hamsterkäufe zum Beispiel.
Sagt der Sozialpsychologe Rolf van Dyck. Während in den Supermärkten bestimmte Dinge also fleißig gekauft werden, wird an den Börsen verkauft, was das Zeug hält. Und damit fallen die Kurse.
Wenn man jetzt hier eigentlich innerhalb von 3 Wochen 4.000 Punkte verloren hat, das haben alte Börsenhasen, ich bin seit 30 Jahren dabei, auch noch nicht gesehen,
sagt Robert Halver von der Baderbank. Die Kursverluste sind so dramatisch, dass sie Angst machen können. Ob wir wegen der dramatischen Kursstürze an den Börsen Grund zur Panik haben, habe ich deshalb Professor Jan-Peter Krahn gefragt. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt.
Nein, ich denke nicht. Wir reden ja hier aus Anlegersicht. Das ist keine Paniksituation, sondern was wir an den Börsen sehen, ist ein Abbild einer langsam sich ausbreitenden pandemischen Wirtschaftskrise, so muss man wohl sagen, also eine Krise, die weiter und immer weitere Teile der Weltwirtschaft erfasst. Das ist kein Problem einzelner Unternehmen, das ist kein Problem einzelner Länder oder Staaten. Es ist noch nicht mal ein Problem Europas, sondern es ist ein Problem, was die ganze Welt erfasst hat. Und das bildet sich natürlich in den Kursen, die wir an der Börse sehen, in fast gleichlautender Weise ab.
Das heißt, was würden Sie sagen, wie gerechtfertigt sind solche Kursverluste?
Nun, ich denke, die Kursverluste sind fast wie ein Barometer oder Thermometer, ein Abbild der sich absenkenden Gewinnerwartungen der gesamten Weltwirtschaft für die nächste Zeit.
Sie sagen, das ist ein Abbild quasi der Krise, die vom Coronavirus ausgeht. Was macht denn aus Ihrer Sicht überhaupt eine Panik aus, die sich in der Wirtschaft und dann an den Finanzmärkten breit macht?
Eine Panik, damit verbinde ich in erster Linie ein kopfloses Handeln und Verhalten, das selbst im Interesse der eigenen, des eigenen Portemonnaies, des eigenen Portfolios nicht sinnvoll ist. Also Panik heißt, ich verliere den klaren Kopf, ich verliere die Orientierung, ich verliere den Überblick, ich verstehe die Situation nicht, in der ich bin und meine, durch ein ganz bestimmtes Handeln hier irgendetwas bewegen zu müssen. Aber wenn ich die Situation nicht verstanden habe, wenn ich die Situation nicht analysiert habe, dann ist solches panikgetriebenes Handeln ganz allgemein in aller Regel falsch und bringt mich in eine lediglich schlechtere Situation. Davon kann aber, wenn ich mir heute die Kapitalmärkte anschaue, keine Rede sein. Die Tatsache, dass wir Kurseinbrüche haben, ist kein Zeichen für Panik, sondern ein Zeichen dafür, dass das Thermometer das misst, was es messen soll, nämlich die Erwärmung einer Flüssigkeit oder in dem Fall die Problementwicklung, die wir in der Weltwirtschaft sehen. Das ist auch kein Fantasieprodukt, sondern es geht hier um eine Krise, die zwar im Gesundheitssektor beginnt, bei der Gesundheit der Menschen, die aber sich unmittelbar fortsetzt auf die Wirtschaftsaktivität. Ja, das ist heute auch hier in Europa sehr eng und auch in Deutschland zunehmend zu beobachten, dass einzelne Betriebe ihre Tätigkeit herunterfahren oder einstellen, dass alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt sind, dass sozusagen das soziale Leben schrittweise zum Erliegen kommt, das wirtschaftliche Leben parallel ebenfalls. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich auch in den Finanzmärkten niederschlagen muss, denn die bilden ja nur in dem Fall die Entwicklung in der Realwirtschaft ab.
Aber das heißt, man konnte eigentlich schon vor ein paar Wochen damit rechnen, was jetzt passiert?
Nein, das konnte man nicht. Dann hätten wir sicherlich die Preisbewegung schon damals gesehen. Also ich stelle mir den Aktienmarkt vor wie ein sensibler, wie ein Seismograph eigentlich, der versucht, die Informationen, die ständig neu reinkommen, einzuordnen und daraus abzuleiten, wie wird es uns wohl in einem, in zwei Jahren gehen. Das sind ja die Gewinnerwartungen, deren gegenwärtiger Wert sich im Aktienkurs darstellt. Und die Entwicklung kann immer viele Pfade nehmen. Nur im Rückblick, im historischen Rückblick, erscheint alles uns so zwangsläufig. Also noch vor vielleicht einigen Wochen war die Hoffnung, dass dieser Virus sich doch regional begrenzt, zuerst einmal auf Asien oder sogar auf eine Region in China, dann, als es hier nach Europa kam, dass es vielleicht ein italienisches Problem bleibt. Und erst langsam versteht man ja auch die Logik der Ansteckung, die Logik dieses Übergangs einer Epidemie in eine Pandemie, die also uns alle am Ende erfasst. Und dieses Wissen, dieses wachsende Verständnis, was da eigentlich passiert, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Pandemie seit einem Jahrhundert nicht erlebt, führt dazu, dass auch die Märkte zunehmend ihre Zukunftserwartungen überdenken und entsprechend die Kurse sich anpassen.
Es geht ja durch die Bank weg in den Keller. Das heißt, alle gehen davon aus, dass wir direkt in eine Weltwirtschaftskrise steuern.
Nein, das würde ich auch so nicht sehen. Also eine Weltwirtschaftskrise muss es nicht geben, weil wir ja nicht einfach nur einem Naturereignis, wie soll ich sagen, handlungsunfähig ausgeliefert sind, sondern wir haben unser Schicksal unverändert in der Hand. Und sozusagen, während wir hier sprechen, passiert ja große Politik überall auf der Welt. Die Zentralbanken versammeln sich und versuchen, ihre Handlungsrepertoire zu besichtigen. Das passiert sozusagen bei der EZB momentan und wir werden erfahren, was das zur Folge hat. Aber viel wichtiger in diesem Kontext ist es, wie sich die Regierungen verhalten, wie die staatlichen Aktivitäten stattfinden. Bleiben sie klein, schrittchenweise und national oder werden sie mutig, großformatig und international, also bei uns europäisch? Das macht einen großen Unterschied. Beides ist denkbar, aber das Ergebnis auf die wirtschaftliche Tätigkeit, auf unseren Wohlstand in ein, zwei Jahren dürfte davon entscheidend abhängen und je nach gewählter Maßnahme sehr unterschiedlich ausfallen.
Was ist denn nötig, um nach solchen starken Kursverlusten, Panik ist es ja nicht, wie Sie sagen, die Märkte zu beruhigen?
Nun, die Märkte werden sich beruhigen, wenn sie das Gefühl haben, dass auf der Seite der staatlichen Akteure eine klare Strategie erkennbar wird. Also wenn es jetzt gelänge, ich mache mal ein positives Bild, im Europäischen Rat einen Ruck für eine Erweiterung des Handlungsspielraums in Europa zu schaffen. Wenn die Staaten nicht sagen würden, jeder versucht für sich alleine das Problem zu lösen, sondern wir erkennen, dass eine Pandemie eine Situation ist, die man nur gemeinsam lösen kann, dann könnte daraus eine erhebliche Beruhigung des Marktes sich ergeben. Und Beruhigung des Marktes heißt hier eigentlich, dass die erheblichen Schwankungen der Preise weniger werden und auch, dass letztendlich der Niedergang der Kurse und auch die zusätzlichen Risiken, die bei den Staatsfinanzen sich aufbilden, dadurch geringer werden.
Sie sind ja auch Politikberater auf europäischer Ebene. Was würden Sie konkret der europäischen Ebene raten, dagegen anzugehen?
Nun, ich würde konkret dafür mich einsetzen, dass wir ein umfassendes Vorgehen gegen eine sich langsam entfaltende Finanzkrise planen. Das ist nur eine von vielen Aktivitäten, aber eine, die ich für sehr wichtig halte. Und wir sind hier ja vor allen Dingen einmal Forscher im Bereich der Finanzmärkte und der Finanzstabilität, also kümmert uns die sehr. Wir hatten ja erst vor einigen Jahren eine schwere Finanzkrise und wissen, was das gesellschaftlich anrichten kann. Wir wollen jetzt nicht in eine neue hineinstolpern und wir werden das nur verhindern können, wenn es ein Maßnahmenpaket gibt, das international abgestimmt, mindestens einmal auf europäischer Ebene verhandelt wird. Dazu gehört vor allen Dingen der Versuch, die sich anbahnenden Existenzprobleme einzelner Betriebe, also auf betrieblicher Ebene, die durch Coronavirus ausgelöst werden, einzudämmen. Also diesen Firmen eine Überbrückungsgarantie für die Zeit zu gewähren, in der praktisch eine Art Stilllegung des Wirtschaftsgeschehens zu erwarten ist. Und diese Garantie ist natürlich eine, die nur ein Staat geben kann und die dazu beitragen würde, die bestehenden wirtschaftlichen Strukturen, das heißt, was Firmen produzieren, wen sie beschäftigt haben, also die Beschäftigungsverhältnisse, all das durchzuhalten, durch die Krise hindurch. Und das muss eben nicht eine Lösung sein, die nur Deutschland leistet, das muss Europa insgesamt betreffen, weil wir viel zu sehr miteinander verwoben und verbunden sind, um uns einen Alleingang leisten zu können.
Europa muss jetzt zusammenstehen und gemeinsam verhindern, dass aus der Corona-Krise auch noch eine neue Finanzkrise wird, sagt der Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt, Jan Krahn. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde ruft nach einem einheitlichen Vorgehen und spricht von Europa wie von einem Schiff. Ich denke, alle europäischen Regierungen müssen jetzt an Deck sein und bereit sein zu handeln. Alle europäischen Institutionen müssen ihre Kräfte bündeln und sich um das gemeinsame Paket versammeln, das jetzt geschnürt werden muss. Das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, die wir hier entwickeln müssen. Hoffnung macht da eine Ansage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Nous, Européens. Wir Europäer werden keine Finanz- und Wirtschaftskrise sich ausbreiten lassen. Wir werden stark und schnell reagieren.
Eine Versicherung in Richtung der europäischen Börsen. Und dazu gehört auch die Börse in Frankfurt, meine nächste Station. Eigentlich wirkt hier alles ganz ruhig. Die Händler sitzen vor ihren 4-5 Monitoren. Einige haben Essen vor sich stehen, andere Kopfhörer im Ohr. Das wirkt entspannt. Die Anzeigetafeln rattern jedes Mal, wenn die Kurse aktualisiert werden. Was man nicht hört, heute rauscht der DAX in den Keller. Direkt auf dem Börsenparkett habe ich mich mit Joachim Goldberg verabredet. Er ist studierter Bankfachwirt, ehemaliger Devisenhändler und beschäftigt sich schon lange mit verhaltensorientierter Finanzmarktanalyse. Meine Frage an ihn: Wie kommt es zu so panikartigen Kursstürzen an der Börse?
Nun gut, wir Menschen haben, und das gilt also nicht nur für Börsianer, sondern das gilt natürlich für alle Menschen, wir Menschen haben unsere Bezugssysteme, wir möchten es gerne sicher haben, wir möchten wissen, wir möchten unsere Umwelt gerne kontrollieren, gerade was unsere Zukunft angeht, unsere materielle Zukunft, da ist dieses Bedürfnis sehr, sehr stark. Und wenn dieses Bezugspunktsystem, also wo ist unten, wo ist oben in den Finanzmärkten, wenn dieses Bezugssystem verlassen wird, vor allen Dingen nachdem es Monate, ja jahrelang vorher gut funktioniert hat und vor allen Dingen immer nach oben gegangen ist an den Finanzmärkten, wenn dieses Bezugspunktsystem verlassen wird, dann entsteht natürlich dieses Gefühl, oh, es geschieht etwas, was ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Am Anfang ist das Angst, da habe ich das Gefühl, na, das kriege ich vielleicht nochmal in den Griff, es wird alles gut werden, das haben wir ja unterschätzt im Prinzip, wenn wir uns China zum Beispiel angucken, da haben wir im Prinzip seit dem 19. Januar haben die Medien bereits über das Coronavirus gesprochen und seit dem 19. Januar sind die Börsen zwar mal ganz kurz runtergegangen, aber dann nur nach oben. Warum? Weil diese Ereignisse, die Corona-Epidemie, die war ganz weit weg. Und Informationen, Nachrichten, die weit weg sind, die werden mithin unterschätzt von den Marktteilnehmern. Jetzt ist dieses Virus näher gekommen und wir sehen, es geht gar nicht primär um die Finanzmärkte, sondern es geht eben um diese drohende Epidemie. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja von einer Pandemie gestern gesprochen. Und je näher das rückt, je verfügbarer diese Informationen sind, desto stärker und krasser erscheinen sie uns. Wir bewerten sie unter Umständen sogar zu stark.
Jetzt hatten wir einen regelrechten Börsencrash. Inwiefern hat da die Vernunft die Oberhand behalten oder doch die Panik regiert?
Ja, es ist die Frage, was ist vernünftig, wenn Menschen irrational werden? Ja, ich würde sagen, das war eigentlich fast eine sekundäre Panik. Die Primärpanik ist ja beim Coronavirus entstanden. Und dieses Gefühl, die Dinge nicht mehr unter Kontrolle zu haben, die anderen mögen irrational erschienen haben. Und da hat man sich gesagt, wieso kaufen die, wieso machen die Hamsterkäufe, wieso ist das Toilettenpapier weg, wieso sind die Nudeln weg? und dann geht man selbst einkaufen, weil man eben diese Dinge für den Alltag, für den täglichen Gebrauch benötigt. Und dann sieht man plötzlich, oh, im Ernstfall ist das nicht da. Was mache ich automatisch? Ich mache das, was ich bei den anderen als irrational betrachtet habe, wird für mich plötzlich Rationalität. Das ist die eine Seite. Das heißt also, wir erleben das, was wir im Privatleben mitmachen, das erleben wir auf der einen Seite. Und wenn wir an die Börse gehen, als Finanzmarktteilnehmer oder auch als Anleger oder als Investor, überträgt sich diese Welt dann praktisch auf die Börsenwelt. Und deswegen spreche ich von einer Art Sekundärpanik. Es sind also im Prinzip zwei Dinge in Unordnung geraten. Unordnung mögen wir nicht. Die Unordnung möchten wir gerne kontrollieren in irgendeiner Form. Und wenn die Kontrolle abhanden kommt, möchten wir die auch möglichst schnell zurückbekommen. Wir haben auf der einen Seite, und da sind wir wahrscheinlich alle mehrheitlich keine Fachleute, wie es um dieses Virus, um die Ausbreitung des Virus bestellt ist, da haben wir den ersten Kontrollverlust im Prinzip erlitten. Normalerweise, wenn sowas geschieht, bemüht man Experten, dann wendet man sich an Experten und an Menschen, die etwas zu diesem Thema wissen. Und dann stellen wir fest, es gibt Widersprüche. Man hat den Eindruck, man weiß vielleicht überhaupt nichts. Und da kommen dann diese Dinge auf, oh Gott, was wird denn eigentlich passieren? Und da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass es zu Übertreibungen kommt. Aber im zweiten Schritt hat das natürlich Auswirkungen auf die Beurteilung des Börsengeschehens, des Aktienmarktgeschehens in dem Fall. Und da sagt man sich natürlich, naja, Gott, wenn das alles so unkontrolliert ist, wer weiß, was da passiert, wer weiß, was mit der Konjunktur geschieht, was mit der Wirtschaft geschieht. Also kann es ja nicht sein, dass der Aktienmarkt weiter hochgeht. Am Anfang ist das alles ganz harmlos gewesen, weil wir natürlich immer gedacht haben, es ist alles nur eine kleine Korrektur, es ist eine Einstiegsmöglichkeit, so wie es gewesen ist. Wir hatten ja einen Markt gehabt bis zum 19. Februar, da haben wir noch ein Allzeithoch gehabt beim DAX. Wir haben einen Markt gehabt, von dem man gedacht hat, naja gut, es gibt nur noch ganz wenige günstige Kaufgelegenheiten. Wir hatten die Illusion, die Märkte unter Kontrolle zu haben. Und wir hatten die Illusion zu glauben, die Nationalbanken, die Federal Reserve, die US-Notenbank, vielleicht sogar Donald Trump wird dafür sorgen, dass da nichts passiert. So weit ist die Fantasie gegangen. Und dann geschieht etwas völlig aus dem Rahmen Fallendes. Es war gar nicht so völlig aus dem Rahmen fallend, weil wir hatten ja im Prinzip in China schon dieses Coronavirus gehabt. Nur es war ganz weit weg gewesen. Und Informationen, die eben ganz weit weg sind, tendieren wir zu unterschätzen. Je näher sie kommen, je mehr das werden, die davon betroffen sind, desto stärker nehmen wir die Information wahr. Da kommt natürlich irgendwann auch der Punkt, wo wir diese Information zu stark wahrnehmen.
Und die Märkte haben sich dann anstecken lassen von dem Virusangst.
Ja, die Märkte sind ja eigentlich wir, die Märkte bewegen. Das darf man die Märkte, man denkt ja immer, so die Märkte seien etwas Abgekoppeltes, Losgelöstes von der realen Welt. Nein, die Märkte, das sind wir, das sind die Anleger, die Investoren, die Analysten, allesamt. Ja, sie haben sich anstecken lassen und in einem Maße, dass wir eben unser Bezugspunktsystem verlassen haben. Das, was plötzlich als ja, das, was wir ursprünglich als Boden empfunden hatten, wo man einsteigen kann, dieser Boden hat sich plötzlich geöffnet und wir sind durch eine Falltür gekracht. Und das ging relativ schnell mit einer Geschwindigkeit, wie sie eigentlich selten in der Börsengeschichte vorzufinden war. Und da hat man natürlich schon das Gefühl, man fällt ins Bodenlose.
Ein rasanter Börsencrash. In nur 3 Wochen hat der DAX einen Viertel seines Wertes verloren. 25% einfach weg. Nicht jeder Verkauf einer Aktie ist dabei auch von Hand von einem Händler ins System eingetragen worden. Im Gegenteil, längst ist der Handel computergestützt und teilautomatisiert. Vom Börsenparkett gehe ich ein paar Stufen die Treppe hoch. Auf einer schmalen Empore über dem Parkett treffe ich mich mit Samir Ibrahim. Er berichtet für die ARD von der Frankfurter Börse. Samir, jetzt sehen wir, dass es Panik gibt, zumindest die Kursverluste sind drastisch, wo wir hingucken, rote Zahlen. Im Spiel sind ja nicht nur Menschen, die handeln, sondern auch Algorithmen. Kann sowas die Panik noch verstärken?
Das verstärkt nicht die Panik, aber es verstärkt quasi den Verkaufsdruck in dem Augenblick, wo hier Algorithmen anstelle von menschlicher Vernunft tätig werden, haben wir immer das Problem, dass Computer Aktionen ausführen, auf die sie programmiert sind, logischerweise durch Menschen, wo aber möglicherweise Dinge eintreten, die man in dieser Form so gar nicht vorhergesehen hat. Also, keine Ahnung, eine Notenbankentscheidung beispielsweise oder ein Vorgang, den keiner so auf der Agenda hatte, was dann automatisch zu Kursbewegungen führt.
Welche Rolle spielen denn Computer und Algorithmen überhaupt an der Börse?
Eine ganz große. Es läuft quasi alles nur noch auf dem technischen Weg. Das meiste wird auch von Computern gemacht. Durch die Geschwindigkeit, mit der der Börsenhandel weltweit im Moment auch ablaufen muss, damit man da im Geschäft bleiben kann, haben sich sämtliche Handelshäuser, Banken darauf eingestellt, dass sie alles auf dem technischen Weg machen. Das ist eben auch die große Herausforderung für die IT-Systeme in den Handelshäusern. Man versucht eben, mit den anderen Schritt zu halten, gerne auch einen Schritt schneller zu sein als alle anderen. Das sind Dinge, bei denen kein Mensch, kein Händler mehr mitkommt.
Und wie funktionieren solche computergestützten, algorithmengestützten Systeme? Nach welchen Maßstäben?
Na, es wird programmiert, wie ein Kauf- oder Verkaufsvorgang auszuführen ist, wann er auszuführen ist. Da werden dann entsprechende Parameter festgelegt. Beispielsweise, wenn eine Aktie unter einen bestimmten Wert fällt, wird automatisch dann zum Beispiel weiterverkauft. Das ist das, was wir im Augenblick auch deutlich beobachten können. Also in dem Augenblick, wo bestimmte Linien durchbrochen werden, wie man hier so schön sagt, werden die Computersysteme tätig. Darauf sind sie programmiert und verkaufen dann zusätzlich auch. Für denjenigen ist das sinnvoll, weil der seine Verluste begrenzen möchte. Er möchte halt ab einem bestimmten Punkt schon seine Aktien losschlagen. Aber dadurch, dass das alle machen, erhöht sich automatisch der Verkaufsdruck, den wir am Markt so sehen.
Also lassen die sich indirekt sozusagen von so einer Panik beeinflussen?
Ja, sie verstärken sich gegenseitig selber. Das ist gar keine Panik. Ein Computer reagiert da völlig neutral. Er wird nicht panisch, aber der Umstand, dass alle Computer sozusagen das Gleiche tun, führt eben dazu, dass der Verkaufsdruck, der generell aufgebaut wird und der Verkaufsvorgang, der eingeleitet wurde, durch andere Computersysteme mit anderen Einstellungen noch einmal verstärkt wird, weil die dann logischerweise auf diese Verkaufssituation reagieren und diese Verkaufssituation aufnehmen, ihre eigenen Parameter dann fällig werden und sie dann in dem Augenblick dann zusätzlich auch nochmal verkaufen, was wiederum andere Computer dazu bringt, Verkaufsgeschäfte zu tätigen, die ein normaler Mensch in dem Augenblick gar nicht machen würde.
Sind denn solche Algorithmen manchmal auch selber für Kursstürze verantwortlich?
In der Regel eigentlich nicht. Also am Ende muss ja doch ein Mensch entscheiden, was soll der Computer machen. Das ist wie bei jedem Privatanwender, wenn ich dem Computer nicht über die Tastatur sage, was er zu tun hat, dann tut er es nicht, der bleibt dann einfach stehen. Das ist ja bei einem Handelscomputer nicht anders. Der muss ja so programmiert worden sein von jemandem, dass er genau das tut, wofür er da ausgerüstet worden ist oder wofür er auch programmiert worden ist. Insofern steht erstmal eine menschliche Entscheidung dahinter. Es ist aber am Ende nochmal eine Entscheidung, die derjenige, der es vor, keine Ahnung, vielleicht 5 Wochen programmiert hat, in diesem Fall aktuell so gar nicht tun würde.
Lassen sich immer bei einem Kurssturz die Gründe nachvollziehen, warum das jetzt überhaupt passiert ist?
Nein, also auch für uns speziell lässt sich das immer wieder auch mal nicht nachvollziehen. Das sind manchmal Vorgänge, die möglicherweise irgendwo ihren Ursprung haben, wo keiner damit rechnet. Das sind Vorgänge wie ein sogenannter Fat Finger, wo versehentlich eine Verkaufsorder oder eine Kauforder eingerichtet wurde, die so hätte gar nicht stattfinden sollen. Auch das gibt es immer wieder. Das sind in der Regel menschliche Irrtümer oder menschliche Fehler. Das ist wie überall woanders auch. Das sorgt jetzt hier nicht insgesamt für Kursabstürze, aber für Verwerfungen. Und das wird dann in der Regel von der Börsenaufsicht im Nachhinein auch gerne wieder gerichtet.
Auf Algorithmen und Handelscomputer können Kleinanleger zu Hause nicht zurückgreifen. Sie müssen ihre Kaufentscheidungen selber treffen. Und das, obwohl sich Kleinanleger nicht jeden Tag mit der Börse beschäftigen können. Was Anleger jetzt tun sollten, das habe ich ja auch Jan Krahn vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung gefragt.
Also einem Anleger würde ich ganz klar raten, nichts zu tun. Er soll in der Hoffnung, dass er ein halbwegs diversifiziertes Portfolio hat, einfach daran festhalten. Und der Grund ist ganz einfach. Die ökonomisch zugrunde liegende Situation ist die einer Kluft, eines Einbruchs, einer Wirtschaft, die wirtschaftliche Tätigkeit pausiert, geht sozusagen in Urlaub, wenn man so will, für eine gewisse Zeit und wird danach unverändert fortsetzbar sein, wenn es uns gelingt, diese Brücke der Stabilisierung von Finanzinstitutionen und Firmen zu bauen. Wenn ich gefragt würde, würde ich Anlegern immer empfehlen, sich von dem jetzigen Preisniveau völlig zu trennen in seinen Überlegungen. Es gibt keinen billigen und keinen teuren Preis für Aktien, weil wir überhaupt nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und alle die Leute, die Informationen haben, haben sich bereits geäußert und damit den heutigen Kurs festgelegt. Wenn ich investieren sollte, würde ich sagen, ich versuche nicht mein gesamtes Geld an einem Tag zu investieren, sondern ich strecke das über eine Zeit. Ich mache mir dafür einen vernünftigen Plan. Ich sage jeden Monat so und so viel und damit lege ich mich fest und das ziehe ich dann durch, egal was an den Märkten passiert. Und ich investiere breit diversifiziert und nicht auf Einzelwerte setzend. Und dann habe ich auch ein vernünftig wachsendes, stabiles Vermögenspolster über die Zeit.
Das war HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. HR Info Wirtschaft gibt es jede Woche zweimal neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek.